Herrn. Wir kommen jetzt zu Punkt 13 in der Endzeitrede, überschrieben mit falsche Propheten. Matthäus 24, 11: Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Nun, wenn man die Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts studiert, findet man hier eine Prophetenbewegung innerhalb des Christentums ohne Parallele in der ganzen Kirchengeschichte. Es gab immer wieder falsche Propheten, aber die Dimensionen des 20. Jahrhunderts, die wurden nie, nicht im geringsten erreicht. Und das hat sich ausgewirkt in drei Wellen. Es gibt Leute, die sprechen sogar schon von vier Wellen jetzt, ab den 1990er Jahren. Und zwar begann das 1901 in Amerika. Eine erste Etappe dann 1906. Und das typische damals, das wissen viele nicht mehr, war, das typische Kennzeichen war nicht Lallen, das Zungenreden, das aufgetreten ist und Menschen, die zuckten und umfielen, sondern das Charakteristische war Falschprophetie. Und zwar so, da wurde plötzlich verkündigt, in 2 Jahren wird Jesus Christus wiederkommen. Oder noch diesen Winter und dann wird er kommen. Nun, alle diese Propheten waren falsche Propheten. Nach den Maßstäben der Bibel, 5 Mose 18, ist jemand ein falscher Prophet, der einmal etwas Falsches über die Zukunft voraussagt. Und das hat eine Bewegung ausgelöst in Amerika, die ist dann rübergekommen nach Europa, wurde in Deutschland ganz stark dann durch die sogenannte Berliner Erklärung abgewehrt, aber viele Christen, die diese Berliner Erklärung unterschrieben haben, die haben damit dann ausgedrückt, wir sind alle in großer Schuld vor Gott. Die haben nicht mit dem Finger auf andere gezeigt, sondern sie haben realisiert, wie ist das möglich geworden, dass diese Dinge zu uns hereingekommen sind. Denn sie kamen auch herein und sie haben sich tief darüber gebeugt. Diese Bewegung hat sich weiterentwickelt, vor allem außerhalb der bestehenden Kirchen, gerade in Deutschland. Aber dann ab den 1960er Jahren kam eine neue Bewegung, die bezeichnete man als charismatische Bewegung. Und die brach dann aus, auch in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche und in vielen Freikirchen. Und da kamen viele Propheten und haben falsche Dinge vorausgesagt, mit dem haben sie sich disqualifiziert als Propheten. Und ab 1985 etwa kam ein wieder neuer Aufschwung, der genannt wird die sogenannte dritte Welle. Und da haben so Exponenten der Bewegung haben vorausgesagt, für das Jahr 2000, es wird die größte Erweckung aller Zeiten kommen. In Europa und in Amerika. Und heute, 2009, können wir das zurückgelehnt zurückschauen und müssen sagen, das ist überhaupt nicht wahr. Und das hat auch dazu geführt, dass manche Christen im Glauben irre geworden sind. Und da haben auch Leute aus der Bewegung selber haben gesagt, das ist eine Katastrophe, was wir angerichtet haben. Wir haben so viel Schaden angerichtet mit diesen Dingen. Und Sie wissen auch zum Beispiel, einen der größten Propheten des 20. Jahrhunderts, neuen Propheten, Paul Kane, der war besonders bekannt, wenn er etwas voraussagte, dann trifft es ein. Und jetzt ist er überführt worden als Alkoholiker und Homosexueller. Und so könnte man weitere erwähnen, es geht mir jetzt nicht um Namen, aber das ist eine wirkliche Katastrophe, was da geschehen ist. Und wir sitzen alle im gleichen Boot. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und viele Christen haben sich gesagt, irgendwie, wo ist Gott? Wir wollen mehr sehen. Und aus dieser falschen, übertriebenen Sehnsucht, etwas Besonderes zu erleben, sind diese Dinge auch forciert worden. Und das hat dazu geführt, dass heute gibt es Millionen von Menschen, die sagen, ich habe einen Eindruck, eine Vision, eine Botschaft, eine Zungenbotschaft. Das sind nun Millionen von Falschpropheten. Das hat es noch nie gegeben in dieser Breite. Völlig neues Phänomen. 14. Punkt. Der Herr Jesus sagt nicht nur viele falsche Propheten, sondern er sagt, viele werden verführt. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und das Tragische ist, man muss heute sagen, etwa 600 Millionen Christen hören auf solche neuen Propheten heute. Die sind bereit, solche Botschaften zu hören. Und das Traurige ist, und da müssen wir wirklich darauf auch aus sein, da gibt es junge Christen, die sagen, oh toll, der hat das und das vorausgesagt. Und dann könnte man fragen, ja, hast du schon mal das Buch Daniel, vom Propheten Daniel gelesen? Nein, steht da drin. Du interessierst dich für solche Dinge und du liest nicht mal deine Bibel, die voll von Prophetie ist. Aber wirklich Prophetie, die Fundament hat und die auch in Erfüllung geht. Das ist ganz tragisch und da müssen wir wirklich uns einsetzen dafür, dass Menschen die Bibel wieder lesen und nicht auf solche neuen Propheten hören, die der Herr Jesus angekündigt hat. 15. Punkt, Zeichen und Wunder. Matthäus 24, denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und es ist wirklich ohne Parallele. Was geschehen ist ab dem 20. Jahrhundert, riesige Stadien gefüllt mit Menschen und da werden Shows abgehalten, Heilungsveranstaltungen und Leute fallen massenweise nach hinten zurück, sogenannter Toronto-Segen. Er erreicht weltweit 50.000 Kirchen. Millionen von Menschen reden in Zungen, ohne zu wissen, was sie eigentlich sagen. Das ist überhaupt nicht das biblische Zungenreden, das man eigentlich Sprachenreden nennen müsste. Denn die Apostel und die Jünger Jesu in der Apostelgeschichte, die haben fremde Sprachen, die existierten, reden können, beherrschen können, ohne dass sie einen Kurs genommen haben und die Sprache gelernt haben. Beherrscht durch die Gabe des Heiligen Geistes. Aber was da geschieht, das hat überhaupt nichts zu tun mit dem. Es ist eine Verunehrung des Heiligen Geistes, wenn man dieses Lallen ein Werk des Heiligen Geistes nennt. Da verunehrt man den Heiligen Geist. Und das sind Millionen, die es heute tun. Und eben, da geschehen auch große Zeichen und Wunder mit Heilungen. Aber immer wieder im Umfeld mit so vielen falschen Lehren und falschen Prophetien. Und schauen wir, der Herr Jesus sagt, große Zeichen und Wunder, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das heißt, diese Zeichen und Wunder, das sind nicht platte Verführungen. So Verführung, die jeder schon von einem Kilometer aus sieht, dass es Verführung ist. Nicht wahr? Als die Beatles damals, in den 1960er Jahren, brachten sie doch den Guru Maharishi Mahesh Yogi aus Indien nach Europa. Das war doch keine Gefahr für Christen, die die Bibel lesen. Die wussten doch eh, dass das ein Betrüger ist. Aber hier sagt der Herr Jesus, Propheten, die große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und mit dem Begriff Auserwählten werden nicht einfach irgendwelche christlichen Bekenner gemeint, sondern wirklich die Menschen, die durch Jesus Christus errettet sind. Das heißt, diese Leute sind eine Gefahr für die echten Christen, weil die Abweichung so haarscharf neben der Wahrheit durch ist. Ich meine, wenn man abweicht, am Anfang ist die Abweichung ein Millimeter. Und dann wird sie immer mehr, ein Zentimeter. Und erst nach langer Zeit sieht man dann, sie ist ein Kilometer davon entfernt, vom richtigen Weg. Aber der Herr Jesus macht hier deutlich, das ist eine ganz haarscharfe Abweichung. Und darum, wir sind alle im gleichen Boot. Wir sind alle in der Gefahr. Aber wir werden hier gewarnt vor diesen Dingen. Und sie sind da. In Matthäus 7,22 sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen prophetisch geredet und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also da wird von solchen gesprochen, die dann einmal feststellen werden, sie haben gar nicht dazu gehört, die waren gar keine Auserwählten. Also die Auserwählten in aller Welt sind so in Gefahr vor diesen Dingen. Und der Herr sagt, und da sind dann einmal viele, die haben nie eine Beziehung gehabt zu mir. Schon erschreckend. Aber es sind schmerzhafte Dinge. Und vielleicht tut das dem einen oder anderen weh, was ich hier sage. Aber es ist so, wir zeigen nicht mit Fingern auf anderen. Wir sind alle in dieser Zeit drin. Und wir leben in einer Zeit, wo die Menschen sagen, wo ist Gott? Wo ist Gott? Und dann wollen Christen irgendwie erzwingen, dass sich Gott zeigt. Und dann wird man anfällig für diese Dinge. Dabei könnten wir darauf hinweisen, wo ist Gott? Ja, schauen wir mal, wie sich die Prophetie in unserer Zeit erfüllt. Sehen wir nicht, dass Gott da ist und handelt? 16. Punkt, Sturmfluten, Tsunamis. In Lukas 21, 25, auf der Erde Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. Ich war damals 2004 in Indien, Sri Lanka, Malediven, Indonesien, Thailand. Dieser schreckliche Tsunami, 300.000 Tote etwa hat er bewirkt. Und dann kamen diese Sturmfluten ab 2005 in den USA, zunächst mal mit dem Hurricane Katrina. Dann wurde New Orleans katastrophal überflutet. Und später konnte man im Internet lesen, 1 Million Menschen auf der Flucht. In Texas, als 6 Meter hohe Sturmfluten kamen und die Menschen in Angst und Panik versetzten. Etwas später kam dann Wilma über Mexiko, Kuba und Florida und so weiter und so fort. Und wir können auch zurückgehen. Die Juden kehren zurück, 1882. Java, Sumatra, 1883, 36.000 Tote, 30 Meter hohe Wellen. Japan, 1896, 26.000 Tote durch einen Tsunami. Und übrigens 1908, das habe ich ja schon erwähnt, das ist jetzt doppelt erwähnt, dieses Erdbeben in Messina, Sizilien, Kalabrien war zugleich auch ein Seebeben mit einem Tsunami, der insgesamt 72.000 Todesopfer gefordert hatte. Und wir sehen, wie das weitergeht heute. Menschen bekommen Angst vor dem Meer. Sie wissen nicht mehr, was tun. 17. Punkt, Terrorismus. Lukas 21, 11. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten, Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse wird es geben. In Griechisch steht für Schrecknisse Phobetra. Das bedeutet schreckliche Ereignisse. Schreckmittel. Und Terror ist ein lateinisches Wort. Terror, Terroris, Schrecken. Das umschreibt genau das. Und, meine Damen und Herren, der internationale Terrorismus, der linke und der islamische, beides sind Kinder des 20. Jahrhunderts. Und der islamische Terrorismus hat 4 Phasen gekannt, 1920, 1948, 1967 und dann 2001. Und jedes Mal ist er schlimmer geworden. Und die ganze Welt ist im Bann dieses Terrorismus. Auch das, was jetzt geschieht in Gaza, dieser Kampf gegen die Hamas. Was dort geschieht, ist eigentlich der Vorkämpferkrieg von dem, was noch mehr auch über Europa kommen wird. Denn die haben ein Konzept, das geht über den Nahen Osten hinaus. Übrigens auch die Raketen von Iran, die treffen nicht nur Israel, die treffen auch Europa. Und der Kampf ist angesagt gegen ein dekadentes Europa, das endlich islamisch werden soll. Ein schreckliches Weh. Wie kann man es lösen? Mit Reden? Dann geht's weiter. Mit Kriegen? Dann geht's weiter. Was sollen wir tun? Es tut einfach weh. 18. Punkt. Gesetzlosigkeit, moralischer Zerfall. Matthäus 24, 12. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, wird die Liebe der vielen erkalten. Anomia heißt in Griechischen Verachtung von Recht, verbindlichem Maßstab und Ordnung. Mit der 68er Revolution, die hat damals begonnen und die geht auch heute weiter. Das ist nicht am Ende. Aber was hat die angerichtet, diese Revolution in der westlichen Welt? Man hat ab den 60er Jahren offen propagiert, man kann doch sexuell alles ausleben, was man will. Diese Einschränkungen, das ist Christentum und von dem haben wir genug. Ehebruch, das gehört irgendwie dazu. Partnerwechsel. Homosexualität ist nur eine andere Form. Und dann die Pornografie, die hat wirklich unsere westliche Welt moralisch kaputt gemacht. Und wie können wir unsere Kinder davor schützen? Es ist so schwierig, gerade mit dem Internet. Es ist wirklich fatal, was da geschieht. Und dann die steigende Gewaltbereitschaft. Abtreibung wurde offen propagiert als ein Recht der Frauen ab den 60er Jahren. Gottlosigkeit, Okkultismus, Drogenmissbrauch, steigende Kriminalität, alles Dinge, die sich ganz schrecklich entwickelt haben seit den 60er Jahren. Und heute ist es so, dass jährlich gemäß der WHO etwa 40 Millionen Kinder abgetrieben werden weltweit. Also in den letzten 30 Jahren mehr als 1 Milliarde Abtreibungen. Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit. haben wir ein Recht, uns an diesen Kleinen zu vergreifen? Nur weil sie in Entwicklung sind. Wir sind doch alle in Entwicklung. Ich bin auch in Entwicklung. Ab 50 jedenfalls sportlich, ganz klar in der Abwärtsentwicklung. Aber deshalb darf man mich doch nicht beseitigen. Was hier geschieht, es ist ganz furchtbar und wir müssen erwachen. Aber der Herr Jesus hat diese Dinge angekündigt. Und ein 19. Punkt, Erkalten der Liebe. Und das ist die Folge. Wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Zum Beispiel das Thema Abtreibung. Auch da, niemand zeige mit dem Finger auf andere. Wir sind alle im gleichen Boot. Wenn man das mal ausrechnet auf Deutschland, die Abtreibungszahlen von jedem Jahr, in den vergangenen 30 Jahren, dann muss man sagen, da ist ja wohl fast jede Familie direkt oder indirekt betroffen. Und was löst das aus? Zerstört das nicht etwas von unseren natürlichen Gefühlen? Und all das, was als Freiheit angepriesen wurde von den 68ern, auch in sexueller Hinsicht. Und jetzt sieht man diese Ruinen. Menschen, die haben das ausgelebt und die dachten, wir werden frei. Und heute sind es versklavte Menschen, unglücklich, kaputt. Wer hilft ihnen? Sind es die gleichen, die propagiert haben, die jetzt auch hingehen und denen helfen? Und denen wieder neuen Mut und Ausrichtung schenken? Das macht etwas, diese Dinge machen etwas in uns kaputt. Das ist dieses Erkalten der natürlichen Liebe. Und nun Punkt 20 zum Schluss. Das Evangelium erreicht alle Nationen. Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Ich war, wir haben heute gehört von Paulus, der kam nach Rom, war zwei Jahre in der Hauptstadt, wartete auf die Verhandlung. Und dann heißt es, in diesen zwei Jahren hat er während der Gefangenschaft das Reich Gottes gepredigt in Rom. Da hat er dieses Evangelium verkündigt damals. Aber der Herr Jesus sagt hier in Matthäus 24, 14, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Nun ist es aber so, hier steht Nationen. Im Griechischen ist das Ethnos. Und Ethnos bezeichnet gemäß dem Standardwörterbuch von Loneida zum Griechischen des Neuen Testaments die größte soziale Einheit. Die kleinste Einheit ist die Ehe, zwei Menschen. Dann kommt die Familie, vielleicht drei Menschen mit einem Kind. Oder zwei oder drei. Und dann kommt die Sippe, Großmutter, Großvater, Onkel und so. Und dann später kommt der Stamm. Ja, heute spricht man nicht mehr von den germanischen Stämmen hier in Deutschland. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber das wäre dann die nächste Einheit. Aber in Indien. Ich war bei einem eingeborenen Stamm in Indien und habe dort gepredigt. Dort ist das Volk oft immer noch auf dem Land in Stämmen organisiert. Und diese Stämme zusammen bilden dann ein Volk. Aber in Indien gibt es viele Völker. Auch in Russland gibt es viele verschiedene Völker. Das ist ein griechisches Laos. Aber die größte Einheit ist eine Nation, Ethnos. Und der Herr Jesus sagt, nicht alle Stämme werden erreicht oder alle Sprachen oder alle Völker. Er sagt, alle Nationen. Nun ist es aber so, meine Damen und Herren, um 1800 war die Bibel erst in etwa 70 Sprachen übersetzt. Und dann kam ein großer Aufbruch in der Mission, in der christlichen Mission. 1830 war die Bibel bereits in 157 Sprachen übersetzt. Und dann eben Sprachen aus der dritten Welt. Und heute, 2009, ist die Bibel in mehr als 2400 Sprachen übersetzt. Es gibt sogar durch Gospel Recordings biblische Botschaften in über 5900 Sprachen und Dialekten. Und übers Radio und übers Internet wird die frohe Botschaft von Jesus Christus selbst in verschlossene Länder hineingebracht, wo man offiziell nicht hingehen könnte, um zu predigen. Es gibt heute keine Nation mehr, die nicht erreicht worden wäre. Aber erst in unserer Zeit. Und da sagt der Herr Jesus Christus, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis. Allen Nationen zu einem Zeugnis. Das läuft jetzt. Alle Nationen gleichzeitig. Nicht mehr wie früher. Wieder eine mehr. Nein, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann sagt der Herr nicht mehr, aber das Ende ist nicht sogleich. Das war mit diesen Zeichen im Zusammenhang mit der Zeit vom Ersten Weltkrieg, ja? Ich wiederhole nicht mehr, Sie wissen ja auswendig meinen Spruch. Aber hier sagt er, und dann wird das Ende kommen. Es geht echt unter die Haut. Es gibt manchmal Leute, die sagen mir, ja, wann wird Jesus Christus wieder kommen? Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt ganz klar, das kann niemand berechnen. Also muss man nicht damit beginnen. Das sind Sekten, die solche Dinge machen, und damit zerstören sie die Glaubwürdigkeit der Bibel. Aber wir können das lesen, was der Herr Jesus gesagt hat. Drei Schlussfolgerungen heute Abend. Erstens, wir leben in der Endzeit. Jesus Christus kommt bald als Richter der Welt. Sind Sie bereit, dem Richter zu begegnen? Zweitens, die Bibel ist Gottes Wort an uns. Das zeigt uns, die Bibel ist Gottes Wort. Ich meine, da gibt es doch manchmal Leute, die sagen, ja, die Evangelien, es gibt ja übrigens noch andere Evangelien, das Judas-Evangelium, ja. Bitte, eine Fälschung aus dem 2. Jahrhundert von Gnostikern, das waren gar keine Christen. Aber die 4 Evangelien der Bibel, unglaubwürdig. Ach so, und wie war das damals mit den Juden-Christen? Die haben Lukas 21 gelesen und dann sind sie geflohen und so ist kein einziger Juden-Christ im Jahr 70 umgekommen, aber mehr als 1 Million der übrigen Juden kamen um. Das zeigt doch uns, wie glaubwürdig die Bibel ist. Und es lohnt sich, die Bibel regelmäßig zu lesen, um Gottes Botschaft für uns persönlich zu erfahren. Ich möchte jeden hier ermutigen, der nicht jeden Tag die Bibel liest, doch morgen zu beginnen mit einem Abschnitt aus der Bibel. Johannes Evangelium, Kapitel 1. Oder, ich weiß, Sie sind gestresst. Ein halbes Kapitel. Geht auch nicht. Aber dann lesen Sie doch wenigstens die Eingangsverse. Und dann nächsten Tag die Fortsetzung. Und das, was Sie nicht verstehen, das lassen Sie mal einfach da und freuen Sie sich an dem, was Sie verstehen. Gott spricht persönlich zu uns und wenn wir ihn auch bitten, er soll zu uns reden durch die Bibel, dann tut er es. Das ist ganz wunderbar. Die Bibel ist ein lebendiges Buch. Und diese Bibel sagt, ich muss zu Gott zurückkehren und mich mit ihm versöhnen lassen. Der Richter wird kommen. Und wie können wir Menschen vor dem Richter bestehen? Keiner von uns hat eine Chance. Auch diejenigen, die sich wirklich Mühe gegeben haben, ganz gut zu leben. Aber wenn wir ehrlich sind und in unser Herz hineinblicken und uns wirklich mal realisieren, was geht in unserem Herzen so ab an Begierden, an Wünschen, wo wir genau merken, das ist übel. Warum haben wir das? Die Bibel sagt, wir sind Sünder. Und wir müssen mit Gott versöhnt werden. Und wir werden aufgerufen in 2. Korinther 5, Vers 20. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wie kann ich mit Gott versöhnt werden? Es ist so einfach. Wir müssen Gott bekennen, dass wir gegen ihn und seine Gebote gesündigt haben. Wir müssen die Schuld in unserem Leben mit Namen bekennen im Gebet, im persönlichen Gebet. Ein Bekannter von mir, der ist Lehrer für also Auslandkinder, die integriert werden sollten in der Schweiz. Und der hat einmal eine Schülerin gesagt, Gott beten, Kirche. Das ist angeschaut. Ja, man kann zu Gott beten in der Kirche, aber nicht nur in der Kirche. Man kann überall, wo man ist, kann man beten. Und dann sagt sie, Moslem Gott nicht hören. Und dann hat er erklärt, du kannst einfach beten, wo du bist. Das ist nicht von einem Ort abhängig. Und so sollen wir zu Gott kommen, ihm unsere Schuld bekennen und ihm danken, dass Jesus Christus als Stellvertreter, also als Leib der Messias gekommen ist, für uns gelitten hat am Kreuz, der Gerechte für uns die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und wenn wir das tun und wirklich glauben, dass Jesus Christus unsere Schuld in Ordnung gebracht hat vor Gott, dann wird uns Gott die ganze Schuld des Lebens abnehmen. Und er wird uns auch Trost in unser Leben hineingeben. All diese Dinge, die kaputt gegangen sind. Und es gibt viele Dinge, die kann man nicht mehr reparieren. Ich habe doch so viele Leute in meinem Umfeld, die haben so viel, da ist so viel kaputt gegangen. Ich hatte das Vorrecht, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Das hat mich vor so vielem bewahrt. Aber ich habe die Abgründe in meinem eigenen Herzen als Teenager kennengelernt. Ich zeige mit keinem Finger auf andere. Und das ist so wunderbar. Gott vergibt und er tröstet, auch in diesen Dingen, wo man Dinge nicht mehr wieder gut gemacht werden können. Aber auch die werden vergeben. Das ist wunderbar. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und ganz persönlich können wir dann sagen, Jesus starb für mich am Kreuz. Der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und stellen Sie sich vor, ich werde eines Tages vor dem Richt der Welt stehen. Und was soll ich dann sagen? Im Buch Hiob steht, auf 1000 wirst du nicht eines antworten. Ich war vor einiger Zeit in Amerika eine Anklage eingereicht, da wollte Gott anklagen. Und etwas später ist dann der Entscheid gekommen, das gehe nicht, sie können das nicht behandeln. Aber ein Mensch, der Gott anklagen will, es ist unglaublich. Aber wir werden nichts antworten können. Aber ich sage Ihnen eins, ich muss keine Angst haben vor diesem Tag. Weil ich weiß, der Richter der Welt ist mein Erlöser. Er selber hat gesagt in seinem Wort in der Bibel, ich habe alle deine Schuld getilgt. Da muss ich doch keine Angst mehr haben vor dem Richter. Wir müssen nur Angst haben vor dem Richter, wenn wir nicht versöhnt sind mit Gott. Und wir wissen jetzt den Weg. Und wir können kommen heute. Wir sollen kommen heute. Und Jesus Christus verrät in den Briefen der Aposteln, dass vor seinem Kommen als Richter wird noch das große Ereignis der Entrückung stattfinden. Das wird in der Endzeitrede in Matthäus und Parallelen nicht erwähnt. Das kommt dann erst als Geheimnis in den Paulusbriefen. Und das sage ich nur so als Familiengeheimnis für diejenigen, die schon mit Gott versöhnt sind. Das ist das Nächste, was wir erwarten. Jesus Christus kommt bald. Sind Sie bereit? Ich danke für das aufmerksame lange Zuhören.